NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Die USA sind einer der bedeutendsten, aber auch erfolgreichsten Forschungsstandorte der Welt. Das könnte sich in Zeiten des neuen Präsidenten der USA, Donald Trump, nun ändern, befürchten viele Wissenschaftler. Ob es um die Stammzellen oder die Klimaforschung geht, welche Folgen Trumps Politik in der Wissenschaft haben wird, ist noch ungewiss. Aber die Sorge, er könnte die staatliche Unterstützung wichtiger Forschungszweige herunterfahren oder auch das freie Publizieren neuer Ergebnisse unterdrücken, treibt viele Wissenschaftler um. Wissenschaft in Zeiten von Trump. Darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ein weiteres Thema in der Sendung: die Fischerei in Deutschland. Forscher entwickeln ein System, mit dem sich der Beifang auf den Schiffen kontrollieren lassen könnte. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Fisch aus der Nord- oder Ostsee, für viele eine Delikatesse. Aber nicht wenige der Tiere, die in den Netzen der Fischer landen, sind entweder zu klein oder stehen nicht auf dem Fangplan. Jedes Jahr werfen die Fischer diesen Beifang, und zwar Hunderttausende von Tieren, wieder zurück ins Meer. Meistens sind sie dann nicht mehr überlebensfähig oder bereits tot. Ein Grund, warum die EU vor 2 Jahren damit begonnen hat, schrittweise das Anlandegebot einzuführen. Demzufolge müssen Fischer irgendwann alles, was sie im Meer fangen, auch mit in den Hafen bringen. Inzwischen gilt das bereits für einige Fischarten. Eine von ihnen ist seit diesem Jahr auch der Kabeljau. Ob die Fänge aber am Ende nicht doch wieder ins Meer geworfen werden, ließ sich bisher nicht sicher kontrollieren. Das wollen Forscher aus Rostock jetzt ändern. Sie haben ein Überwachungssystem entwickelt, das lückenlos aufzeichnen soll, was beim Fang und der Sortierung auf den Schiffen genau passiert. Lutz Reit mit Details.
Olivgrün und grau getigert sind die Fische, die in einer schmalen Rinne aus Edelstahl auf dem Fließband zappeln. Kabeljau, frisch gefangen in der Nordsee, irgendwo zwischen Dänemark und Norwegen. Am Bord der Helgoland werden sie jetzt sortiert. Christopher Zimmermann beobachtet die Prozedur in einem Video. Der Rostocker Fischereibiologe befindet sich nicht an Bord der Helgoland, sondern sitzt an einem Schreibtisch am Heinrich-von-Thünen-Institut für Ostseefischerei und schaut auf den Monitor.
Man kann die Art erkennen, das ist jetzt alles Kabeljau hier aus der Nordsee. Man sieht genau, was die Mannschaft macht. Und man würde eben auch sehen, wenn sie irgendeinen untermaßigen Fisch unter den Tisch fallen lassen würden, was sie nicht dürfen. Denn sie müssen die sammeln und auf die Quote anrechnen. Das sind die Bedingungen für diesen Versuch.
Dieser Versuch hat Ergebnisse geliefert, die den Alltag der Fischer revolutionieren könnten. Online-Überwachung mit Kameras und Sensoren an Bord. Das wäre vielleicht die Zukunft beim Fang auf hoher See. Eine Frage ist aber, wie viele Kameras an Bord nötig wären.
Na, die Helgoland ist für einen Frischfischkutter schon ein relativ großes Fahrzeug. Da reichen 4 Kameras so gerade aus. Besser wären 5 oder 6 Kameras. Und wir wollen immer eine Übersicht über das Deck haben, damit wir wissen, was mit dem Netz passiert, wann das Netz zu Wasser geht und wieder an Deck kommt. Und die anderen 3 Kameras sind dann in der Regel auf die Verarbeitung gerichtet. Denn da wird der Fisch sortiert und da würden die sogenannten Discards, diese Rückwürfe, dann auch anfallen.
Discards oder Rückwürfe, also gefangene Fische wieder über Bord zu werfen, weil der Fischer sie entweder nicht haben will oder nicht fangen darf, das soll zukünftig verboten sein in den Gewässern der Europäischen Union. Die Helgoland im Video zählt zu einer Fangflotte in Cuxhaven. Geschäftsführer Kai-Arne Schmidt betont, dass Transparenz wichtig sei im Fischereigeschäft. Folglich war es für die Rostocker Forscher nicht schwer, ihn für das Kameraprojekt zu gewinnen.
Wir machen das freiwillig, weil wir halt sehen wollen, was macht unsere Fischerei da draußen, wo müssen wir uns verbessern, wo haben wir Probleme. Es zeigt aber letztendlich für uns, für unsere Fischerei, dass wir mit unseren zur Verfügung stehenden Quoten keine Probleme haben, wir auch alles mitbringen und damit mehr als nachhaltig fischen.
Doch der Widerstand gegen die Kameraüberwachung ist groß, und zwar bei vielen Fischern, auch in Cuxhaven. Nur 2 der 6 Kutter nahmen dort am Kameraprojekt teil. An Bord war jeweils ein dänischer und schwedischer Kapitän. Die deutschen Kapitäne der anderen Kutter jedoch waren dazu nicht bereit.
Das war schwierig, weil natürlich, wer lässt sich gerne filmen auf der Arbeit? Wir kennen die Diskussion Überwachung Mitarbeiter. Wir konnten da 2 Betriebe überzeugen, um letztendlich darzustellen, dass wir nachhaltige Fischerei betreiben.
Und wie nachhaltig die Fischerei wirklich ist, kann Christopher Zimmermann im Nachhinein minutiös verfolgen. Die Fangfahrt der Helgoland lässt sich am Monitor der Wissenschaftler auf einer tiefblauen Seekarte rekonstruieren. Vor gut einer Woche hat der Kutter den dänischen Fischereihafen Hanstholm verlassen, Kurs Nord-Nordost. Einen Tag lang war die Helgoland unterwegs zu den reichen Fischgründen in der norwegischen Rinne. Kleine Positionsfähnchen auf der Karte markieren bei dem neuen Überwachungssystem dann jede Fangstation. Außerdem liefern Sensoren an den Netzwinden und in der Hydraulik an Bord des Kutters weitere Informationen.
Wo wir sehen können, was genau hat er gemacht. Und wir können halt anhand der Geschwindigkeit und der anderen Sensoren sehen, was sie gemacht haben. Wenn der Kutter fischt, dann wird die Geschwindigkeit reduziert, der Hydraulikdruck steigt und irgendwann fangen die Winden an zu laufen. Das heißt, man sieht, ein Netz geht zu Wasser.
Jedes Positionsfähnchen auf der Karte markiert, wo genau das war. Ein Mausklick darauf genügt und schon erscheint ein Kommentarfeld mit den Koordinaten des Fanges, die über GPS automatisch erfasst werden und mit der Option, ein Video anzuklicken.
Wir kriegen immer genau zu der richtigen Position die Aufnahmen von den 4 Videokameras, wenn da irgendwas zu sehen ist. Und natürlich ist beim Aussetzen des Netzes erstmal noch gar nichts zu sehen, weil da passiert ja nichts, außer dass das Netz ins Wasser geht. Der Teil, der uns eigentlich interessiert, ist dann das Anbordkommen des Netzes und die Aufarbeitung des Fangs. Denn wir wollen ja überprüfen, was an Beifängen anfällt und ob irgendwelche Beifänge vielleicht nicht auf die Quote angerechnet werden. Denn das ist das Ziel. Alle Fänge sollen auf die Quote angerechnet werden und das wollen wir mit den Videos kontrollieren.
Wie genau die Kontrolle durch die Fischereiaufsicht später aussehen könnte, haben sich die Wissenschaftler auch überlegt. Sobald der Kutter im Hafen einläuft, würde ein Fischereiinspektor an Bord gehen und die Festplatten mit den Aufzeichnungen in Empfang nehmen. Mit Hilfe einer Analysesoftware würde er die Daten an seinem Rechner in der Fischereibehörde auswerten, sagen die Forscher. Aber noch ist die Frage, ob wirklich alle Fischereinationen innerhalb der Europäischen Union dieser neuen Kontrollidee folgen. Der Meeresbiologe Thilo Mark von Greenpeace in Hamburg hat da seine Zweifel.
Gerade die Engländer lehnen die Vorschläge nach Kameraüberwachung ab. Bei den Schotten scheint das ausdifferenzierter zu sein, sozusagen. Und die klassischen Freunde der Fischerei lehnen sowieso sämtliche Maßnahmen ab, die zu irgendeiner Einschränkung führen würden. Das sind Spanien, Frankreich, Portugal, Italien.
Und mittlerweile auch Dänemark. Nach dem Regierungswechsel in Kopenhagen distanzieren sich die Dänen plötzlich von dieser Form des elektronischen Monitorings, obwohl sie anfangs noch zu den Initiatoren zählten. Nicht zuletzt gibt es in Deutschland ebenfalls noch Vorbehalte. Der Deutsche Fischereiverband lehnt die Kameraüberwachung ab.
Weil man befürchtet, dass man da ins Privatrecht der Fischer eingreift. Keiner will sich permanent filmen lassen bei seiner Tätigkeit. Diese datenschutzrelevanten Probleme tauchen immer dann auf, wenn man die Gesichter der Fischer sehen kann, das Minenspiel, wenn man das tatsächlich zurückverfolgen kann. Wenn man das aber nicht sieht, sondern ausschließlich die Hände bzw. die Verarbeitungsstraße auf dem Schiff, dann gibt es auch keine datenschutzrechtlichen Vorbehalte mehr. Und das muss die Fischerei akzeptieren. Das ist bei jedem Automobilverarbeiter so, dass geguckt wird, wie die Verarbeitungsstraßen laufen. Ganz normal.
Der gläserne Fischer. Lutz Reit berichtete über ein Überwachungssystem für die Fischerei, das Forscher in Rostock entwickeln.
I've always tried to find peace for me. Try to find it outside myself. I've always tried to find love for me. Never looked for love inside myself. Always try to find it in the outer world. Always try to find it outside myself.
Die Musik, die Sie hören, ist von Mattes. Die CD heißt Inner World. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Die Wissenschaft in Zeiten von Trump. Der neue Präsident in den USA hat vielen Forschern Angst gemacht. Sie fürchten um ihre wissenschaftlichen Untersuchungen, weltweite Forschungskooperationen, die Gelder für neue Projekte oder auch das freie Publizieren ihrer Ergebnisse. Vor allem die Klimaforscher sehen der Zukunft ihrer Arbeit mit großen Sorgen entgegen. Martina Butler berichtet aus den USA.
Donald Trump ist gut 3 Wochen im Amt. 3 Wochen, in denen Einwanderer, Muslime, aber auch Wissenschaftler sich fragen, wie geht's eigentlich weiter für uns? Peter Gleick, Wissenschaftler des Pacific Institutes in Oakland, beschreibt die Stimmung unter den Klimaforschern in Trump-Zeiten.
Es gibt Sorge in der Wissenschaftscommunity in den USA, dass die neue Regierung mit ihrem Angriff auf Klimaforschung und Wissenschaftler weitermachen wird.
Auf seinem Twitter-Account schäumt der Wissenschaftler fast über, wenn er über die Trump-Regierung schreibt. Michael Halpern von der Union of Concerned Scientists erklärt, was den Wissenschaftlern Sorge bereitet.
Wir haben nicht viele Zusagen gehört von Leuten, die Behörden leiten sollen, dass sie die Rolle der Wissenschaftler respektieren, wenn es darum geht, Richtlinien zu erarbeiten. Wir haben Vorschläge gehört, dass es deutliche Kürzungen bei Behörden wie der EPA geben soll.
Ein Kongressabgeordneter hat sogar einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um die Umweltbehörde EPA komplett abzuschaffen. Auch die Entscheidung, den Bau der Dakota Access Pipeline wieder voranzutreiben, sorgt bei den Wissenschaftlern für Stirnrunzeln.
Das Problem mit der Pipeline ist aus Sicht der Wissenschaftler, dass das Ingenieurkorps der US-Armee nicht die nötigen Untersuchungen durchgeführt hat, um festzustellen, was passieren könnte und was die Risiken sind. Sie gehen komplett blind in diese Sache rein und können keine gut informierte Entscheidung treffen.
Der Klimaschutz soll kein Klotz am Bein sein, nichts, was Unternehmen als Bremse empfinden könnten. Das ist die Linie der Trump-Regierung. Das versicherte der US-Präsident bei einem Treffen mit Autobauern gleich am Anfang seiner Amtszeit.
Ich habe Freunde, die hier bauen wollen und planen das jahrelang. Und dann bekommen sie ihre Genehmigung nicht wegen irgendwelcher Umweltauflagen, von denen noch keiner gehört hat. Das ist verrückt. Ich bin in weiten Teilen Umweltschützer. Aber das ist außer Kontrolle. Wir werden den Prozess verkürzen. Sie werden schnell wissen, ob sie die Genehmigung bekommen oder nicht. Im Großen und Ganzen werden wir ihnen ihre Genehmigung erteilen. Wir werden sehr freundlich sein.
Wissenschaftler, die für die Umweltbehörde EPA arbeiten, erleben gerade ein ganz neues Arbeiten, so Michael Halpern.
Es ist interessant, dass bei der EPA nichts aufgeschrieben wird. Die meisten neuen Anordnungen werden durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt. Viele Wissenschaftler erfahren von neuen Regelungen aus den Nachrichten statt von ihren Vorgesetzten. Es gibt viel Verwirrung, wie die Zukunft der Behörde aussehen wird.
Aber Halpern ist sich sicher, dass Wissenschaftler, die bei der US-Regierung angestellt sind, Wege finden, ihre Erkenntnisse und ihre Sorgen publik zu machen. Manche Forscher würden schließlich 30 Jahre Erfahrung mitbringen.
They understand how to be resilient. Sie wissen, wie man Widerstand leistet. Es gibt so viele Wege, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, was in den Behörden los ist, wie alternative Twitter-Accounts. Es gibt Möglichkeiten, die es vor 10, 15 Jahren noch nicht gab. Man wird sehen, wie Angestellte im öffentlichen Dienst kreative Wege finden, um Widerstand zu leisten. Sie werden mit Wissenschaftlern außerhalb der Regierung kooperieren, um ihre Geschichten öffentlich zu machen.
Auf einen offenen Brief von Wissenschaftlern hat Trump nicht reagiert. Darin hatten sie gefordert, dass Trump sich einen Wissenschaftsberater an die Seite holt. Die Forscher schauen sich genau an, was Trump in anderen Politikfeldern macht und ziehen ihre Schlüsse. Michael Halpern beschreibt ein Treffen mit Trump, wo es um das Thema Kriminalität ging.
Einer, mit dem er gesprochen hat, sagte, dass ein Senator einen Gesetzesvorschlag mache, den er ablehnen würde. Und Trump sagte, warum nennen Sie mir nicht seinen Namen? Wir können seine Karriere zerstören. Viele Wissenschaftler, die bei der Regierung angestellt sind, haben Angst, zur persönlichen Zielscheibe für Trump oder seine Leute zu werden. Oder von Leuten, die unabhängige Forschung innerhalb der Regierung angreifen wollen.
Tracy Woodruff, ehemals bei der EPA angestellte Wissenschaftlerin, sieht Absetzbewegungen bei ihren Kollegen. Die Angst geht um.
I've known scientists who have been retiring.
Ich kenne Wissenschaftler, die in Rente gegangen sind oder darüber nachdenken, weil sie Sorge haben, was mit ihrer Forschung oder mit ihnen passiert, wenn sie sich äußern. Veränderungen in der Einwanderungspolitik, die anstehen könnten, bereiten Michael Halpern von der Union of Concerned Scientists auch Kopfschmerzen.
Der Ruf der USA als Wissenschaftsstandort ist in Gefahr, wenn wir unsere Grenzen schließen und weniger offen sind für Menschen unterschiedlichster Herkunft.
Die Forscher sind in Aufruhr. Nicht umsonst planen sie eine große Demonstration in Washington, ein Marsch für die Wissenschaft. Sie wollen, dass Trump sie hört und nicht nur er. Sie werden nicht schweigen, verspricht Halpern.
Wissenschaftler sind entschlossener denn je, die Forschung zu verteidigen. Sie werden nicht den Mund halten, nur weil ein neuer Präsident eingezogen ist. Wir haben einen Präsidenten gewählt, keinen Diktator. Es gibt viele Checks and Balances, die Forscher nutzen werden, um dafür zu sorgen, dass sich der Schaden in Grenzen hält.
Die Zeit der Politik zuzusehen ist für viele vorbei. Wissenschaftler werden politischer. Eine Grassroots-Organisation will dabei helfen, mehr Wissenschaftler und Ingenieure dazu zu bringen, für ein Amt zu kandidieren. Das Interesse ist sprunghaft gestiegen. Ein Forscher hat sich schon entschlossen, 2018 für den Senat zu kandidieren. Sein Slogan: Freiheit, Gleichheit, Wirklichkeit.
Das war ein Beitrag von Martina Butler aus den USA. When you wake me up. Is yours when you wake me up? Bright sunlight is yours when you leave me. Don't take it all with you when you leave me. Don't take it all with you when you leave me now. Don't take it all with you. Die USA waren bislang führend in vielen Wissenschaftsbereichen und ernteten mit neuen Forschungsergebnissen nicht selten Weltruhm und Nobelpreise. Das könnte sich in Zukunft aber ändern, befürchten manche Wissenschaftler. Die Klimaforschung sei dabei nur einer der Bereiche, die massiv betroffen sein könnten. Ähnlich ist es auch mit der Biologie, der Medizin oder der Genforschung. Was heißt das für die Wissenschaftler? Werden sie, um frei arbeiten zu können, die amerikanischen Universitäten, Labore und Institute verlassen müssen und ins Ausland abwandern? Oder werden die Top-Wissenschaftler und Talente womöglich schon jetzt sehr bewusst aus anderen Ländern abgeworben? Daniela Remus hat nach Antworten gesucht.
Noch arbeiten die Wissenschaftler in den US-Laboren und Forschungseinrichtungen wie gewohnt, aber wohlzufühlen scheinen sich viele nicht mehr. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die geleugnet werden, wie Daten zum Klimawandel oder zum Impfen, sind nur einige Beispiele dafür, wie forschungsfeindlich das Klima in den USA geworden ist, sagen Wissenschaftler, die in den Staaten arbeiten, wie auch Literaturwissenschaftlerin Marianne Hirsch von der Columbia-Universität in New York.
Wir befürchten vieles, wir sind eigentlich ziemlich verzweifelt, muss ich sagen, und versuchen auch da so viel zu kämpfen wie möglich.
Wenn der Präsident der USA den Wissenschaftlern zusätzlich damit droht, bei öffentlichem Protest staatliche Gelder zu sperren, dann fühlen sich viele Wissenschaftler aufs Höchste alarmiert, erklärt die Ökologin Jessica Gorevich von der Universität Stony Brook in New York.
For the people that I know, the largest concern is.
Für diejenigen, die ich kenne, kann ich sagen, die größte Sorge ist, dass wissenschaftliche Fakten nichts mehr zählen, dass wissenschaftliche Methoden nicht geachtet werden und dass wissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse und Einsichten der gegenwärtigen Regierung nichts mehr bedeuten.
Eine produktive Arbeitssituation ist das nicht, denn die Wissenschaftler fühlen sich bedroht. In ihrem Selbstverständnis als Forscher, aber auch als Bürger eines freien Landes. Statt sich in Zukunft weiterhin der Suche nach Wahrheit oder der Freiheit wissenschaftlicher Erkenntnisse zuwenden zu können, befürchten sie massive Einschränkungen. Das Landwirtschaftsministerium und die Umweltschutzbehörde sind bereits mit einem Publikationsverbot belegt worden und Trump hat angekündigt, die staatliche Kulturförderung ersatzlos zu streichen. Susan Vinette, die als Amerikanistin an der Universität Düsseldorf arbeitet, bereiten diese Maßnahmen große Sorgen.
Für mich ist es schon beängstigend, dass die sowieso nicht gerade üppige staatliche Unterstützung der Geisteswissenschaften abgeschafft wird. Das begünstigt ein Klima, wo weitere Maßnahmen ergriffen werden können.
Für manche Wissenschaftler ist es an der Zeit, sich zu überlegen, ob sie unter diesen Bedingungen weiter in den USA arbeiten können. Für sie eine traurige Situation, für andere Länder aber möglicherweise eine Chance. Wegen der Unsicherheit hat Jürgen Mlinek, viele Jahre lang Präsident der Humboldt-Universität in Berlin und von Haus aus Physiker, jetzt an die deutsche Wissenschaft appelliert, US-Forscher abzuwerben.
Wir haben jetzt die Chance, nochmal wirklich Spitzenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA für wissenschaftliche Tätigkeit in Deutschland nicht nur zu interessieren, sondern ich würde mal sagen zu begeistern, weil man hier mit Perspektive langfristig an Themen arbeiten kann und ich glaube auch die Rahmenbedingungen, auch die politischen Rahmenbedingungen wirklich stabiler sind, als das momentan in den USA absehbar ist.
Und auch der französische Präsidentschaftskandidat Macron hat bereits um US-Wissenschaftler geworben. Er würde sich freuen, wenn sie nach Europa kämen und hier arbeiteten. Aber das Verlassen von Laboren und Forschungseinrichtungen in den USA kann nicht die Lösung sein, sagt Marianne Hirsch.
Der erste Impuls nach der Wahl war, also wohin können wir jetzt ziehen, nicht? Wohin können wir auswandern? Das hat jeder gesagt. Aber das ist ja nicht so konkret für Leute. Ich meine, die Leute wollen hier weiter kämpfen.
Kampf statt Flucht, Widerstand statt Anpassung, das ist zumindest erstmal das Ziel für viele Forscher in den USA. Deshalb sitzen sie im Moment noch nicht auf gepackten Koffern in Richtung Europa oder auch Kanada. Sie wollen sich wehren und ihre Hochschulen als Bollwerk der Demokratie stärken. Im Moment sei auch noch gar nicht sicher, was Trump alles vorhat, berichtet Jessica Gurewitsch.
Es kann gut sein, dass die finanzielle Unterstützung noch stärker gekürzt wird. Wir sind davon abhängig und es kann gut sein, dass da noch was wegbricht. Gerade da ja die wissenschaftliche Forschung nicht besonders wertgeschätzt wird und nicht als Quelle angesehen wird für richtige Informationen. Dann kann es natürlich sein, dass die Finanzierung weiter reduziert wird als jetzt. Aber in meinem Bereich jedenfalls war die Situation ohnehin schon ziemlich angespannt in den letzten Jahren.
Auf welcher Grundlage wird in Zukunft Forschung in den USA möglich sein? Es gibt bekannte Elite-Universitäten und Forschungseinrichtungen wie etwa Harvard, Stanford oder das MIT in Boston. Aber das sind reiche und private Hochschulen, die selbst durch Trumpsche Spardekrete wohl kaum ruiniert werden könnten. Daneben gibt es staatliche Universitäten und Colleges mit extrem unterschiedlicher Ausstattung. Aber auch viele von denen haben private Sponsoren oder hängen an den Geldtöpfen der Bundesstaaten und nicht an dem der Regierung. Aber neben den finanziellen Problemen gibt es auch noch ganz andere Gefährdungen, die von Trump ausgehen und die am Ende doch noch manche Wissenschaftler zum Weggehen bewegen könnten.
Es sei denn, wirklich die Redefreiheit eingeschränkt wird, wo ich nicht überrascht wäre, wenn das passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass es doch viele Leute geben wird, die weg wollen. Wie viel davon ein kleines Land wie Deutschland wirklich unterbringen kann, weiß ich nicht.
Sollte die Rede- und Publikationsfreiheit durch die gegenwärtige Regierung tatsächlich für die Forschung eingeschränkt werden, wäre der Wissenschaftsstandort USA mehr als bedroht.
Wie verändert sich der Wissenschaftsstandort USA? Daniela Remus berichtete. What's happening? What's happening? Die Angst vor Folgen für die Wissenschaft durch Trumps Haltung gegenüber bestimmten Forschungszweigen existiert nicht nur in den USA. Auch Wissenschaftler in Deutschland sehen mit Sorgen der Zukunft ihrer Arbeit entgegen. Darum haben in der vergangenen Woche auch verschiedene Forschungseinrichtungen eine gemeinsame Stellungnahme zu dem Dekret zum Einreiseverbot von Menschen aus 7 mehrheitlich muslimischen Ländern veröffentlicht, das Trump vor 2 Wochen erlassen hatte. Federführend für die Stellungnahme war die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Ich habe mit ihrem Präsidenten Ottmar Wiestler über die neue Situation in der Wissenschaft gesprochen. Hat Trumps Haltung gegenüber der Forschung auch Folgen, die die Wissenschaftslandschaft in Deutschland betreffen?
Insgesamt, sag mal, hat diese Haltung natürlich verheerende Folgen, was den internationalen Austausch in der Forschung angeht. Forschung ist ein globales Geschäft. Gerade die Vereinigten Staaten leben davon, dass ein erheblicher Teil ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ausländischen Ländern kommen. Und da ist ein solches Signal natürlich ein Fanal. wir machen uns auch Sorgen um bestimmte Forschungsgebiete, die in Frage gestellt werden. Der Klimawandel ist ja hinterfragt worden. Und gerade das Gebiet der Klimaforschung ist ein Feld, was außerordentlich international aufgestellt ist. Und für uns wäre das ein empfindlicher Verlust, wenn amerikanische Kollegen an solchen Untersuchungen nicht mehr teilnehmen könnten.
Ja, und da werden ja auch tatsächlich bestimmte staatliche Fördergelder oder sollen gestrichen werden. Inwieweit könnte das auch deutsche Projekte blockieren?
Es gibt in der Tat eine ganze Reihe von internationalen Projekten, die von den USA wesentlich mitfinanziert werden. Und wenn die Vereinigten Staaten als wichtiger Partner wegbrechen, würden alle diese Projekte beeinträchtigt werden. Mal ganz unabhängig davon, dass natürlich Sachverstand verloren geht von amerikanischen Partnern. Es ist allerdings so, was die finanziellen Konsequenzen angeht, ich glaube, da muss man in Ruhe mal abwarten. Die Forschungsgelder werden in den Vereinigten Staaten ja jedenfalls zu ganz überwiegenden Teilen nicht vom Präsidenten bewilligt, sondern vom Kongress. Das heißt, da sind die Abgeordneten letztlich auch gefragt. Ein erheblicher Teil der Forschungsförderung in den Vereinigten Staaten ist privat. Der würde wahrscheinlich nicht betroffen werden. Ich finde viel verheerender dieses Signal, dass der Forschung die internationale Basis entzogen werden könnte in den Staaten. Man darf ja nicht vergessen, die Staaten sind nach wie vor auf einem großen Teil der Forschungsgebiete, auf denen wir arbeiten, die immer noch international führende Nation. Sie leisten entscheidende Beiträge. Wir schicken viele unserer jungen Talente in die Staaten, um einige Jahre dort zu forschen, bevor sie wieder zurückkehren. Es ist aus heutiger Sicht eigentlich fast gar nicht vorstellbar, dass ein Land wie die Staaten in großem Maß aus Forschung und Entwicklung aussteigt.
Es gibt ja auch Wissenschaftler aus Deutschland, die in Forschungseinrichtungen in den USA arbeiten, aber von hier aus finanziert werden. Was, wenn die nun nicht mehr frei arbeiten können?
Ja, wenn die nicht mehr frei arbeiten könnten, dann wäre eigentlich die Grundlage für die Finanzierung, zum Beispiel für eine Stipendienfinanzierung, nicht mehr gegeben. Da mag man aus heutiger Sicht eigentlich gar nicht dran denken. Aber ich bin immer noch optimistisch, dass sich für Forschung und Entwicklung auch wieder ruhigeres Fahrwasser findet. Die Forschung und Entwicklung in den USA ist extrem stark. Es regt sich ja auch schon jede Menge Widerstand. Warten wir mal ab, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt.
Forscher in den USA haben aber jetzt auch schon Forschungsergebnisse und Daten auf andere ausländische Server kopiert, damit sie nicht wegkommen.
Gut, wenn es wirklich zu erheblichen Einschränkungen käme, was Forschungsinhalte angeht, was die Veröffentlichungen von Forschungsinhalten angeht, auch da gibt es ja Bedenken, dann würde in der Tat die internationale Zusammenarbeit empfindlich gestört. Wenn die Situation sich so zuspitzen würde, dann müsste man in der Tat aus einigen internationalen Konsortien aussteigen.
In den USA ist ja der March for Science geplant. Forscher wollen auf die Straße gehen, um gegen Trumps Haltung zu protestieren. Wird es so etwas auch in Deutschland geben?
Also es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es Solidaritätsbekundungen in Deutschland gibt. Ich finde, die sollten wir auch äußern als deutsche Wissenschaftler, zumal viele von uns ja über Jahre in den USA tätig waren und geforscht haben und die USA eigentlich bewundern als Forschungsnation. Wie sich das dann äußert, das muss man in den nächsten Wochen in Ruhe sehen.
Es geht ja nicht nur um Gelder für die Wissenschaft, Einreiseverbote oder die Zukunft von Forschungskooperationen. In den USA reden viele Wissenschaftler davon, dass das Ganze einem Denkverbot nahekommt. Wie sehen Sie und Ihre Kollegen das? Ist das eine ganz neue, andere Art, mit Wissenschaft umzugehen, die jetzt in den USA salonfähig wird?
In unserer Kultur ist das schon etwas, was wir bislang eigentlich nicht gekannt haben. Ich meine, unsere Länder, das gilt für die USA genauso wie für Deutschland, sind ja Länder, deren Wohlstand ganz entscheidend darauf aufbaut, dass wir in Bildung, Forschung und Entwicklung konsequent investieren. Wenn jetzt plötzlich eine Weltanschauung sich breit macht, dass man wissenschaftliche Fakten nicht mehr anerkennt, dass man Meinungen, die wissenschaftlich nicht wirklich fundiert sind, akzeptiert, was den Klimawandel angeht, was die Verursachung von Erkrankungen des Gehirns, von Impfungen betrifft, das sind ja die Themen, über die wir in den letzten Tagen gehört haben, dann ist eigentlich die Entwicklung in unseren Ländern in den Grundfesten berührt. Das ist übrigens kein rein amerikanisches Phänomen. Wir sehen mit großer Sorge, dass es auch in Europa viele Länder gibt, die schon lange nicht mehr auf Bildung, Forschung und Entwicklung setzen und deren wirtschaftliche Entwicklung auch aus dem Grund wahrscheinlich immer mehr zurückfällt. wenn uns mit England durch den Brexit jetzt noch einer der starken Partner verloren geht, dann sind die forschungsstarken Nationen in Europa mittlerweile in einer starken Minderzahl und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir uns damit auseinandersetzen.
Das war Ottmar Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Wissenschaft in Zeiten von Trump. Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um eine neue Idee, wie sich Korallen besser erforschen lassen. Und zwar mit einer Drohne. Korallen in der Nordsee kann man lange nach ihnen suchen, denn die Riffe existieren nur in tropischen Gewässern. Für die Menschen, die dort an den Küsten wohnen, sind sie von großer Bedeutung. Denn die Korallenriffe bieten Schutz vor Erosion und Sturmschäden. Aber trotzdem sind sie weltweit in Gefahr. Gerade der Klimawandel macht ihnen zu schaffen. Wissenschaftler wollen mehr über den Zustand der unterschiedlichen Riffe herausfinden und nach neuen Möglichkeiten suchen, sie zu schützen. Ein internationales Team von Forschern macht das jetzt aus der Luft. Mit einer Drohne. Marco Pauli mit Einzelheiten.
Elisa Casella steht im Taucheranzug auf einem kleinen Boot. Die Drohne, die sie in den Händen in Richtung des Himmels hält, filmt das konzentrierte Gesicht der jungen Wissenschaftlerin. Leicht schaukelnd muss sie versuchen, die Hände ganz ruhig zu halten, damit die Position der Drohne vom Satelliten genau erfasst werden kann. Dann steigt das Fluggerät nach oben. Das Boot mit der Wissenschaftlerin entfernt sich schnell. Um sie herum sind unzählige und gerade so vom Wasser bedeckte Korallengruppen zu sehen. Ab einer Höhe von 30 Metern beginnt die Drohne vollautomatisch, die von den Wissenschaftlern zuvor angebrachten Markierungen im Ökosystem zu überfliegen. Alle 2 Sekunden macht sie Fotos.
So in our research specifically we use drone to study coastal changes.
Wir haben Drohnen bereits eingesetzt, um Veränderungen an Küsten und Stränden zu untersuchen. Nun also zum ersten Mal, um die Unterwasserumgebung eines Korallenriffs nachzuvollziehen. Mit der Drohne haben wir hunderte Fotos gemacht, damit eine Software gefüttert und die hat daraus schließlich ein 3D-Modell des Gebiets angefertigt. Damit können wir die Formen der einzelnen Korallen erkennen und so die Komplexität der Umgebung untersuchen.
And study the complexity of the environment.
Elisa Casella vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen leitet die Forschungsgruppe, die auf Morea, einer Insel im Südpazifik in Sichtweite von Tahiti, im Flachwasserriff das neue System getestet hat. Unterstützt wurde sie dabei vom Meereswissenschaftler Alessio Rovere, der wie Casella aus Italien ans Bremer Institut gekommen ist. Er erklärt den Vorteil einer Drohne gegenüber den bisherigen Untersuchungsinstrumenten zur Erforschung von Korallenriffen.
A satellite can give you a resolution, the best ones down to 30 centimeters per pixel.
Ein Satellitenbild schafft eine Auflösung von 30 Zentimetern pro Pixel, was bedeutet, dass man dort nichts genau erkennen kann, was kleiner ist als eben 30 Zentimeter. Mit der Drohne kommen wir viel näher ran, können jede einzelne Koralle genau untersuchen. Vorher schaffte man das nur mit einem System, bei dem aus einem Flugzeug mit Laserstrahlen der Grund abgetastet wurde. Die Drohne ist viel günstiger.
Und schneller. Wir haben es geschafft, über 8000 Quadratmeter innerhalb eines nicht mal 10-minütigen Fluges abzudecken. Dafür hätte man sonst Tage gebraucht.
Mit einer In-Situ-Technik probably you need days.
Korallenriffe entstehen durch die Kalkabscheidungen verschiedener Nesseltiere, unter anderem durch Steinkorallen. Gebäude, Häuser, Korallenstädte, die größten von Lebewesen geschaffenen Strukturen der Erde, können so im Laufe der Jahrtausende entstehen. Sie bieten der Küstenregion Schutz vor Bodenerosionen und Sturmschäden und sind Heimat für eine enorme Zahl von Pflanzen und Tieren, die gemeinsam dafür sorgen, dass das Riff am Leben bleibt. Grundvoraussetzung ist, dass die Wassertemperaturen bei knapp über 20 Grad liegen. Wenn die Temperaturen zu hoch werden, verursacht etwa durch das Wetterphänomen El Niño, führt das zu Korallenbleiche, wie jüngst nicht nur am australischen Great Barrier Reef zu beobachten. Eine Bleiche bedeutet nicht automatisch das Absterben. Je nach Zerstörungsgrad sind Riffe in der Lage, sich zu erholen, wenn sie ein paar Jahre Zeit bis zur nächsten Erwärmung haben. Doch die Zukunft scheint, verursacht durch den Menschen, immer wärmeres Wasser zu bringen, erklärt Sebastian Ferse, Riffökologe am Zentrum für marine Tropenforschung und Co-Autor der Studie.
Wir gehen davon aus, dass viele Riffe in der Zukunft, wenn Klimawandel und Temperaturanstieg so weitergehen wie momentan, um die Mitte des Jahrhunderts herum jährlich gebleicht werden. Und da kann man sich ausrechnen, dass dann der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Bleichen eben nicht ausreicht, für Riffe sich zu erholen. Und durch die Forschung auf Morea und den Vergleich von Morea mit anderen Standorten, die eben in einem schlechteren Zustand sind, hilft uns eben zu verstehen, wie kann man vielleicht Riffe besser schützen oder gezielt managen, sodass sie eben besser in der Lage sind, sich schnell zu erholen von Bleichen. Und das hilft uns auch zu verstehen, auf welche Riffe wir uns konzentrieren müssen mit unseren Managementanstrengungen.
So hoffen die Bremer Wissenschaftler anhand der Drohne und der durch sie entstandenen 3D-Bilder festzustellen, wie ein Riff sich nach einer Bleiche in seiner Struktur verändert und wo womöglich unterstützend eingegriffen werden kann. Die Methode lässt sich mit leicht modifizierten, aber handelsüblichen Drohnen realisieren. Und sie könne zum Beispiel auch dafür genutzt werden, um die in Riffgebieten zwar verbotene, aber immer noch praktizierte, enorm zerstörerische Dynamitfischerei zu dokumentieren.
Korallenforschung mit der Drohne. Marco Pauli berichtete. Dass manche Pflanzen besser und andere schlechter riechen, ist uns allen bekannt. Tatsächlich verströmen viele von ihnen aber auch bestimmte Gerüche, wenn sie von Insekten befallen sind. Sie schützen sich auf diese Weise, weil sie so auch die Feinde der Tiere anlocken, die sich auf ihnen niedergelassen haben. In einer neuen Studie haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Pflanzen ihre Gerüche darum je nach Art des Schädlings ändern können. Sie erkennen sogar, wenn sie von nicht einheimischen Insekten befallen worden sind. Dann beginnen sie nämlich anders zu riechen. Annette Eversberg mit Einzelheiten.
Gegenüber Tieren scheinen Pflanzen eindeutig im Nachteil zu sein. Wenn sie von Feinden angefallen werden, können sie nicht flüchten. Sie sind dazu verdammt, dort zu bleiben, wo sie wachsen. Im Garten, auf dem Feld oder im Wald. Doch wehrlos sind sie deshalb nicht. Ihre Waffen sind Abwehrmechanismen, die sie im Laufe der Evolution entwickelt haben. Rosen haben Dornen, auch der Weißdorn wehrt so seine Feinde ab. Oder Pflanzen entwickeln Stoffe, die zum Beispiel bitter sind, sagt Alex Weinhold, Chemiker an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Diese Bitterstoffe sind eine direkte Verteidigung, das heißt, die werden in der Pflanze produziert, teilweise werden die in der Pflanze vorgehalten, also sind quasi gespeichert da. Manche werden erst produziert, wenn ein Insekt frisst, das heißt, es wird halt quasi vergiftet.
Aber es gibt noch einen anderen Abwehrmechanismus der Pflanzen. Mit ihm haben sich Wissenschaftler in einer neuen Studie besonders beschäftigt.
Was wir schon wissen aus der Forschung, ist, dass sie Duftstoffe machen, die dann wieder natürliche Feinde anlocken, die die Fraßfeinde dann wieder angreifen. Eigentlich ist es so wie das Anlocken von Helfer. Man kann das auch einsetzen in der Landwirtschaft als biologische Schädlingsbekämpfung, dass Pflanzen Dufte produzieren, die dann wieder Fraßfeinde anlocken.
Sagt die Leiterin der Studie Nicole van Damme vom Deutschen Zentrum für integrierte Biodiversitätsforschung in Leipzig. Die Pflanze verschickt also so etwas wie eine SOS-Meldung mit Gerüchen. Manchmal können auch wir Menschen riechen, dass die Pflanze gestresst wird, erläutert Alex Weinhold.
Zum Beispiel sehr bekannt ist die sogenannten Grünblatt Duftstoffe. Das ist genau das, was man riecht, wenn man zum Beispiel seinen Rasen mäht. Und die werden in der Pflanze produziert von Fettsäuren, die werden zersetzt. Und daraus entstehen dann diese Duftstoffe, die dann von der Pflanze freigesetzt werden.
Ein frisch gemähter Rasen riecht also nicht nur nach frischem, sondern auch nach gestresstem Gras. Fast jeder kennt auch den unangenehmen Geruch in der Küche, wenn man Kohl kocht. Beides, Gräser und Kohl, versuchen sich mit Hilfe von Düften gegen jegliche Zerstörung zu wehren, die von Menschen oder Insekten ausgeht. Und die Pflanzen unterscheiden dabei zwischen den unterschiedlichen Bedrohungen. Im Zuge des Klimawandels und der fortschreitenden Erwärmung gibt es aber immer mehr Insekten und ganz neue Schädlinge, die aus südlichen Gegenden eingewandert sind. Sind die Pflanzen darauf schon eingestellt oder wissen sie mit diesen exotischen Arten nichts anzufangen? Im Gegenteil, sagt Nicole van Damme.
Was wir gefunden haben, ist, dass sie unterschiedlich reagieren auf einheimische und exotische Pflanzenfresser. Und ja, das haben wir dann gezeigt, dass sie unterschiedliche Duftprofile abgibt.
Solche Duftprofile sind für die Pflanzen nötig. Sie rufen auch unterschiedliche Nützlinge zu Hilfe. Denn der veränderte Duftcocktail für die eingewanderten Arten muss auch von den heimischen Nützlingen erkannt werden. Einer dieser wichtigen Nützlinge ist hier die Schlupfwespe, die ja immer auf der Suche nach Schädlingen, nämlich nach Raupen ist.
Stellen Sie sich mal vor, Sie sind eine Schlupfwespe und Sie fliegen über ein ganz großes Feld mit allerhand Pflanzen. Und irgendwo in dieser großen Menge von Pflanzen steckt Ihre Raupe, wohin Sie gerne Ihre Eier legen wollten. Sie müssen diese Pflanze mit dieser eine Raupe finden. Es ist nicht so, dass da hunderte von Raupen überall rumkriechen. Und diese Duftstoffe geben dann ganz genau an, wo diese Raupe zu finden ist. Also so wirkt eigentlich diese Kommunikation zwischen Pflanze und Schlupfwespen.
Die Schlupfwespe folgt dem Lockstoff und legt ihre Eier in die Raupe, die auf diese Weise getötet wird. Aber ist die einheimische Schlupfwespe überhaupt in der Lage, auf eine eingewanderte Raupen- oder Schmetterlingsart zu reagieren, indem sie den veränderten Duftcocktail der Pflanze richtig interpretiert?
Der Grund, dass wir diese Forschung angefangen haben, dass wir uns Sorgen gemacht haben um diese natürliche Feinde. Meistens Schlupfwespen zum Beispiel können nur ihre Eier in bestimmte Raupen legen. Und wenn da eine neue Raupe reinkommt, worin sie nicht ihre Eier legen können, weil das einfach nicht passt, dann kann es so sein, dass diese neue Raupen und die Duftstoffe die Schlupfwespen verwirren. Und dann würde dieses System von diesem SOS-Ruf nicht mehr funktionieren.
Doch auch bei den Nützlingen wie bei den Pflanzen ist das Ergebnis positiv. Die Schlupfwespen können auch auf die anderen Duftstoffe und die exotischen Raupenarten reagieren, so die Forscher der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Weil Schlupfwespen unheimlich gut lernen können, wenn sie einmal gelernt haben, okay, das ist hier das Duftprofil von meiner Raupe, dann würden sie das auch immer besser finden. Und von daher mache ich mich darüber keine Sorgen, dass diese Interaktion zwischen Pflanze und ihren Helfer sozusagen, dass die irgendwie zerstört werden soll.
Die gute Nachricht ist, Pflanzen und ihre Nützlinge sind auch im Zuge des Klimawandels und der Erwärmung der Erde in der Lage, auf Veränderungen ihrer Umwelt zu reagieren und sich zu schützen, wenn sie durch eingewanderte Arten bedroht werden. Jetzt müssen nur noch wir, die Menschen, sich daran gewöhnen, wenn unsere Pflanzen vielleicht manchmal etwas anders riechen können.
Mit den durch den Klimawandel eingewanderten Insekten beginnen unsere Pflanzen anders zu riechen. Das war ein Beitrag von Annette Eversberg.
It's like a new beginning after all these years. Story of losing and winning, laughter and tears. I took it always for granted that we went different ways, and I never planned it that we stand right face to face. 'Cause so long I've been waiting for this moment in my life.
Notizen aus der Wissenschaft.
Nach aktuellen Erhebungen des Statistikamts der Europäischen Union sind in Deutschland inzwischen fast 17% der Erwachsenen stark übergewichtig.
Diese Menschen haben ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte Krebsarten und Diabetes Typ 2. Für das Gesundheitssystem würden mit dem Gewicht der Menschen auch die Aufgaben und Kosten steigen, sagen die Wissenschaftler. Nach Schätzungen der Europäischen Adipositas-Gesellschaft wird in Zukunft vor allem der Schweregrad des Übergewichts noch weiter zunehmen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2030 bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Europa und auch in Deutschland adipös sein wird. Die Zahl der Keuchhustenfälle ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt wurden über 300 Infektionsfälle gemeldet, nachdem es 2015 noch unter 200 gewesen waren, wie aus aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Berlin hervorgeht. Forscher haben Hinweise für einen uralten Kontinent unter der Tropeninsel Mauritius gefunden. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass sich am Strand der Insel teilweise Sandkörner mit Lavapartikeln befinden, die den Halbedelstein Zirkon enthalten. Eine Steinart, die auf ein weit höheres Alter hinweist, als bisher für die Insel im Indischen Ozean angenommen worden war. Jetzt zeigen neue Analysen, dass unter dem jungen vulkanischen Gestein von Mauritius wohl tatsächlich die Reste eines alten Kontinents begraben liegen, der Indien vor rund 900 Millionen Jahren mit Madagaskar verband. Ein neuartiges Verhütungsgel für Männer ist bei Affen erfolgreich getestet worden. Es handelt sich um ein Gel, das in den Samenleiter gespritzt wird und sich später auch wieder entfernen lässt. 16 Affen, deren Samenleiter mit dem Gel verschlossen wurden, hätten während ihrer bis zu 2 Jahren andauernden Beobachtung keine Nachkommen gezeugt, berichten Forscher in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Ohne das Gel hätte die Schwangerschaftsrate bei den Partnerinnen erfahrungsgemäß bei 80% gelegen. Der Vorteil des Gels ist, dass die Behandlung auf Wunsch relativ einfach wieder rückgängig gemacht werden kann. Mit einem Lösungsmittel aus Natriumbicarbonat lässt sich das Verhütungsmittel wieder aus dem Körper herausspülen. Ein klinischer Test des Vasalgels mit Menschen ist bereits in Vorbereitung.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Going back in time, everything's changing. When I close my eyes, I see your face again. You were so far away, but it feels quite okay.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Das ständige Geräusch in vielen Büros. Die Drucker laufen und laufen. Längst werden mit ihnen aber nicht mehr nur Papierseiten oder Fotos ausgedruckt. Es gibt immer mehr Bereiche, in denen auch 3D-Drucker genutzt werden. Mit ihnen lassen sich heute schon Schuhe, Bauteile für Flugzeuge, sogar eine ganze Weltraumstation herstellen. Wir berichteten darüber. Weltweit arbeiten Forscher daran, diese Drucker noch weiterzuentwickeln, wie auch in Niedersachsen an der Technischen Universität in Braunschweig. Dort wollen Wissenschaftler gemeinsam mit ihren Kollegen von der TU Clausthal und der Leibniz-Universität in Hannover bald ganz besondere Bauteile für Häuser ausdrucken. Bauteile, die besonders dünn und formschön sein sollen. Carmen Wojcik war bei den Tests dabei.
Der ganze Drucker ist 15 Meter lang, 6 Meter breit und gut und gerne 3 Meter hoch. In der Mitte spuckt ein riesiger robotischer Metallarm über eine Düse gerade massenhaft Betonmatsch aus. Allein dieser Arm ist 2 Meter lang und der ganze Drucker ist ein Koloss. Aber natürlich muss er so groß sein, sonst könnten der Bauingenieur Harald Kloft und die anderen Architekten, Ingenieure, Informatiker und Maschinenbauer hier an der Technischen Universität Braunschweig ja zum Beispiel auch keine
geschwungenen Hauswände damit herstellen, die noch dazu mit weniger Material auskommen, also besonders dünn, filigran und noch schwungvoller als bisher sein sollen, aber ohne dabei an Tragfähigkeit einzubüßen. Zum Beispiel eine Hauswand wie ein zartes Blütenblatt, eine Porzellanteetasse oder ein Schmetterlingsflügel. Aber was für ein Hausteil genau die Forscher hier heute ausdrucken wollen, kann ich im Moment zumindest noch nicht erkennen. Aber der Druckprozess, der hat ja auch gerade erst begonnen.
Also ein Hausteil in dem Sinne wird es natürlich heute noch nicht werden. Aber wir versuchen, Parameter hier zu untersuchen, die eigentlich die Grundlage bilden, um Bauteile eines Hauses beispielsweise zu entwickeln. Und zum Beispiel ist eine Grundlage für uns, die gerade Wand herstellen zu können. Das heißt also, vergleichbar zu sein zu auch den üblichen Herstellungsverfahren. Und deswegen haben wir zum Beispiel den Versuch heute, dass wir gegen eine Fläche spritzen, die dynamisch mitgeführt wird. Und uns interessiert, wie schnell können wir weiterziehen, dass dann das aufgespritzte Material eigenständig stehen bleibt.
Das Bauteil hier im Drucker wächst jetzt vor unseren Augen ganz langsam Schicht für Schicht heran. Und dabei spritzt der Druckerarm den Beton gegen eine kleine Wand aus Kunststoff. Die ist gerade mal so groß wie eine Tischplatte. Und diese Platte, die bewegt sich auch noch. Sie wird durch einen Greifarm aus Metall gehalten und geführt. Die Bewegung dieser Platte ist dabei offenbar mit der Bewegung des Druckerarms gegenüber synchronisiert.
Und das ist das eigentlich Innovative hier. Was ganz neu ist an unserer Anlage, auch im Vergleich zu anderen 3D-Druckanlagen, dass wirklich ein Roboterarm und ein Schild sich kooperativ in einem Arbeitsprozess bewegen können.
Und man hört im Hintergrund auch immer 3 bar, 2 bar. Also hier wird ein bisschen experimentiert mit dem Druck, mit dem der Beton hier gerade aus dieser Düse rausschießt. Der Architekt Hendrik Lindemann hat hier quasi den Finger auf dem Druckknopf sozusagen.
Genau, das geht jetzt erstmal darum, die richtigen Prozessparameter zu finden. Und ein ganz normaler 3D-Drucker arbeitet auch im 3D-Raum, aber er kann das Material immer nur von oben drauf geben. Wir haben jetzt hier einen sechsachsigen Roboter, der hat noch mehr Freiheitsgrade und kann das Material sowohl seitlich auftragen als auch Material da auftragen, wo bereits Material aufgebaut wurde. Und wir können eigentlich den 3D-Druckprozess anders denken.
Ja, man kann ja schon Häuser drucken, aber da kommt der Beton nicht aus einer Düse rausgespritzt, sondern der läuft da wie so eine Wurst von oben nach unten. Und das ist hier ganz anders. Also wie wir sehen, Platte und Druckerarm bewegen sich weiter. Jetzt nach rechts. Und links daneben bleibt etwas von dieser feuchten Betonmasse von ganz alleine stehen, ohne Stütze, ohne Form, die die Masse irgendwie hält. Asko Fromm, der Architekt, der das hier auch mit bearbeitet, das ist ja anders als bisher beim Bauen ohne 3D-Drucker.
Also üblicherweise funktioniert das so, dass man eben Schaltafeln stellt und dazwischen den Beton einfüllt.
Wie beim Backen, so ein Kuchen in einer Kastenform. Aber wie hält bzw. klebt denn jetzt dieser Beton da in diesem Drucker zusammen? Warum zerläuft der nicht ohne eine feste Form?
Na, das hängt natürlich davon ab, wie die Materialzusammensetzung gewählt wird. Das untersuchen wir im Rahmen des Forschungsprojektes auch und natürlich von dem Anteil des Wassers, das man hinzufügt. Kommen Sie mal mit, dann zeige ich Ihnen das mal.
So, jetzt gehen wir hier so ein bisschen um die Ecke an dem lauten Betonmischer vorbei. Da sind ganz viele Helfer damit beschäftigt, die Betonmischung aus den Säcken, die hier stehen, das ist so eine Fertigmischung, in diesen Betonmischer reinzuschütten.
Genau.
Das staubt auch ziemlich. Da kommt dann auch noch ein bisschen Wasser dazu, wie man gerade sieht. Und das Ganze wird dann über einen Schlauch dem Drucker zugeführt. Der Druckerarm, der hat jetzt aufgehört, sich zu bewegen und jetzt kann man auch das Ergebnis erkennen. Naja, also eine Wand kann man jetzt fast gar nicht sagen. Sieht ja so ein bisschen aus wie ein Klumpen, aber nicht wie eine Wand.
Das Entscheidende ist, dass dieser Klumpen doch schon einen beträchtlichen Aufbau, sowohl in der Dicke als auch in der Höhe hat. Der steht schon von alleine und das Schild ist gerade mal nach dem Spritzprozess schon wieder abgelöst worden. Und das sehen wir schon positiv. Ja, darauf können wir weiter auch inhaltlich aufbauen. Wir haben ja eine Menge Daten genommen während des Prozesses, das heißt, die werden wir auswerten.
Also, es geht also noch weiter und wer weiß, irgendwann wird es vielleicht einmal ganz normal sein, in Häusern zu wohnen, die aussehen wie ein Ei, ein Schmetterlingsflügel oder geschwungene Blütenblätter. Rechteckige und gerade Wände gehören dann wohl möglich der Vergangenheit an.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Woizig und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Mattis. Die CD heißt Inner World. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.